40 Stunden arbeiten oder doch nur 32? 4-Tageswoche oder 5-Tageswoche? Schadet eine in Frage stehende Arbeitszeitverkürzung dem Wirtschaftsstandort oder hilft sie im Gegenteil am Arbeitsmarkt? Wer gehört zu den möglichen Gewinnern und wer zu den sicheren Verlierern? Die Diskussion um die Arbeitszeit kommt in letzter Zeit immer wieder auf und auch ich werde von Medien dazu immer wieder als Experte befragt. Zuletzt in der großen ORF-TV-Dokumentation 40 Stunden ohne mich und vor ein paar Tagen für ein Radiointerview anlässlich der Einführung der 6-Tageswoche in Griechenland. Sollten wir also kürzer oder länger arbeiten? Was ist da dran? Wie sieht es um die Zukunft der Arbeitszeit aus?
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Länger oder kürzer arbeiten? Was ist der richtige Weg? Sollen wir die Wochenarbeitszeit verkürzen, unverändert lassen oder gar wie aktuell in Griechenland auf 6 Tage die Woche verlängern? Na, räumen wir zunächst einmal das Offensichtliche aus, bevor wir uns dem Substanziellen zuwenden. Offensichtlich ist nämlich, mit Griechenland sollten wir uns in dieser Diskussion nicht vergleichen. Das zeigt schon ein Blick auf die Zahlen. Wenn wir die Arbeitsproduktivität als Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung heranziehen und den EU-Durchschnitt mit 100 annehmen, dann liegt Deutschland bei 102, Österreich bei 114 und die Schweiz bei 120. Also alle 3 Länder über dem EU-Durchschnitt. Und Griechenland liegt dagegen bei 70 und ist damit beinahe Schlusslicht in der EU. Nur Bulgarien liegt noch niedriger. Notabene, alle Werte sind kaufkraftbereinigt, das heißt die Unterschiede in den Preisniveaus zwischen den Ländern habe ich da komplett ausgeblendet. Also, Griechenland hat enormen Aufholbedarf und möglicherweise ist ja das auch einer der Gründe, warum man dort nun die 6-Tageswoche einführt. Jedenfalls ist dieser Anlassfall ganz sicher kein gültiger Benchmark für Österreich, für Deutschland oder die Schweiz und auch kein hilfreiches Argument pro oder contra Arbeitszeit bei uns. Wenden wir uns also substanzielleren Betrachtungen zu, nämlich 5 Perspektiven zum Thema Arbeitswelt und Arbeitszeit. Erstens, Arbeit und Arbeitszeit kann etwas sehr Aufwühlendes sein. Es wäre aber zielführend, die Fakten im Blick zu behalten. Was meine ich damit? Nun, die 32-Stunden-Diskussion wird häufig emotional vorgetragen. Sie ist weltbildlich gefärbt, je nach Standort, also aus Unternehmersicht oder aus Arbeitnehmersicht. Sie ist vor allem aber auch über weite Strecken hinweg eine künstliche Diskussion. In Österreich hat beispielsweise nur circa die Hälfte der Beschäftigten ein Arbeitsverhältnis mit klar definierten Beginn- und Endzeiten. Die andere Hälfte hat andere Verträge, beispielsweise All-In, Gleitzeit, oder arbeitet in gänzlich ungeregelten Verhältnissen, als Selbstständige, als Scheinselbstständige oder als Ein-Personen-Unternehmen. Um das ein bisschen griffiger zu machen, es gibt in Österreich mehr als 300.000 EPUs, also Ein-Personen-Unternehmen. Das ist deutlich mehr, als die 10 größten Unternehmen Österreichs nach Beschäftigtenzahl zusammen Mitarbeiter haben. Wenn wir also über hunderttausende Jobs in der arbeitnehmerstärksten Unternehmenslandschaft diskutieren, dann blenden wir gleichzeitig noch viel mehr Menschen aus dieser Diskussion aus, auf die das Thema gar nicht zutrifft. Da es für UnternehmerInnen und eben insbesondere auch für EPUs keine Arbeitszeitregelungen gibt, gibt es auch keine genauen Zeitaufzeichnungen. Umfragen beispielsweise der Wirtschaftskammer gehen von ca. 2.100 Arbeitsstunden pro Jahr für KleinunternehmerInnen aus. Das ist um 25% mehr als die Normarbeitszeit für Angestellte oder anders gesagt, da geht es um die 50-Stunden-Woche. So, das waren jetzt mal viele Zahlen, aber so ist das nun mal, wenn man nicht das Weltbild als Ausgangspunkt nimmt, sondern die Fakten. Und die Botschaft dahinter lautet: Für einen guten Teil der Beschäftigten ist die 4-Tageswoche eine akademische Diskussion, weil ihre Realität ohnehin völlig anders aussieht. Zweitens, wir arbeiten ohnehin schon kürzer. Und ob das gut ist oder nicht, das ist gar nicht so sicher. Die durchschnittliche Arbeitszeit in Österreich beträgt eben nicht die Normarbeitszeit, sondern natürlich weniger. Genauer gesagt 30 Stunden, bei Männern etwas mehr, bei Frauen etwas kürzer. Das liegt an der Teilzeitquote, die in Österreich besonders hoch ist, nämlich über 50% bei Frauen. Grund: fehlende flächendeckende Kinderbetreuung und ein traditionell orientiertes Wertebild, das beispielsweise familiäre Pflegearbeit weiterhin stark bei Frauen ansiedelt. Das führt auch dazu, dass die Wünsche nach längerer oder kürzerer Arbeitszeit sowohl geschlechtsspezifisch als auch in Abhängigkeit von momentaner Arbeitszeit und Lebensumständen sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Mehr als ein Viertel der vollzeitbeschäftigten Frauen würde gerne kürzer arbeiten, hauptsächlich eben aus dem genannten Grund, berufliche und familiäre Verpflichtungen in Deckung bringen zu können. Aber nur jeder siebte in Teilzeit beschäftigte Mann würde gerne länger arbeiten. Dann vor allem, um das Haushaltseinkommen aufzubessern. Teilzeit ist nämlich nicht nur kurzfristig einkommensrelevant, sondern auch langfristig mit Blick auf die Rentenbeiträge. Genau das ist übrigens auch einer der Hauptgründe für Altersarmut. Also Punkt 2, wir führen eine Diskussion um die Vollarbeitszeit, während in der Realität Teilzeitarbeit sehr stark ausgeprägt ist. Eine Realität, in der auf der einen Seite die einen gerne kürzer arbeiten würden, bloß nicht, weil sie mehr Freizeit haben wollen, sondern weil familiäre Verpflichtungen auf sie warten, also wiederum aufs Neue, Arbeit, nur eben nicht bezahlte Erwerbsarbeit. Und auf der anderen Seite wollen die anderen länger arbeiten, weil mit dem Einkommen kein Auskommen ist. Drittens, die Rechnung geht weder so noch so auf. Wir können lange darüber diskutieren, wo das richtige Maß an Arbeitszeit liegt. Bei 38 Stunden, bei 40 Stunden, bei 32 Stunden. Die Demografie verwandelt all diese Kalkulationen im Laufe der nächsten Jahre zur reinen Milchmädchenrechnung. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in den meisten europäischen Ländern haben wir eine recht alte Erwerbsbevölkerung, kombiniert mit niedriger Geburtenrate. Das ist ja nichts Neues. Aber die Tragweite scheint vielfach weder auf der Unternehmensebene noch auf der volkswirtschaftlichen Ebene angekommen zu sein. Daher etwas eindrücklicher an einem Beispiel. Die zweitgrößte Stadt Österreichs ist Graz. Die hat deutlich über 300.000 Einwohner. Im Laufe der nächsten Jahre geht die Erwerbsbevölkerung Österreichs um genau diese Zahl zurück. Man könnte also sagen, ganz Graz scheidet bildhaft gesprochen aus dem Arbeitsleben aus. Wie gesagt, die zweitgrößte Stadt des Landes. Es ist im Angesicht dieser Größenordnung beinahe egal, ob wir uns auf 32 Stunden, 40 Stunden oder irgendetwas dazwischen einigen, uns fehlt mittelfristig die Arbeitsleistung hunderttausender Menschen, die, nebenbei bemerkt, natürlich ihre wohlverdienten Ruhestandsbezüge genießen und das wirtschaftliche Drama damit nicht kleiner machen, eher im Gegenteil. Irgendwer muss diese Beiträge ja weiterhin erwirtschaften. Soll unser Wohlstand also erhalten bleiben, müssen wir ohnehin substanziell anders über Arbeit nachdenken. Die Regel, wir haben zu viel Arbeit und zu wenig Arbeitskräfte, daher müssen die länger arbeiten, ist daher genauso wenig hilfreich wie das Gegenteil. Die müssen kürzer arbeiten, damit auch die heute Arbeitslosen noch Beschäftigung finden. Beides ist Symptombekämpfung und langfristig nicht haltbar. Es wird nötig sein, substanziell neu zu denken und ganz anders zu arbeiten. Sowohl effektiver, also deutlichen Mehrwert kreierend, als auch effizienter, also mit massiv weniger Ressourceneinsatz. Die großen Transformationen unserer Zeit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, bieten zielführende Ansätze für beides, jedenfalls zielführendere als die Viertages- oder Fünftageswochendiskussion. Viertens, man soll vorsichtig sein, was man sich wünscht. Diese Redewendung kennen Sie ja vermutlich und damit auch die zweite Hälfte dieses Spruches, die lautet, weil man könnte es tatsächlich bekommen. So ist es auch bei der aus Arbeitnehmersicht gewünschten Arbeitszeitverkürzung. Vorsichtig sein, ob man sich das wirklich wünschen sollte, denn was man dann bekommt, muss nicht dem erhofften Ziel entsprechen. Zu kryptisch? Okay, ich löse auf. Die Logik ist ja so. Wenn Arbeitszeiten verkürzt werden bei gleichbleibendem Arbeitsvolumen, dann kommen mehr Menschen in Arbeit. Das senkt dann die Arbeitslosigkeit, steigert somit den Wohlstand und verhilft auch dem einzelnen Arbeitnehmer zu mehr Lebensqualität. Noch dazu, wenn die Verkürzung bei vollem oder großteiligem Lohnausgleich stattfindet. Aber selbst wenn wir diese letzte Forderung, gegen die sich natürlich die Gegenseite mit allen Mitteln wehrt, zur Seite lassen, also wenn wir uns die Arbeitszeitverkürzung ohne Betrachtung der Lohndiskussion ansehen, muss das Ergebnis nicht notwendigerweise rosig sein. Ich behaupte mal, in den wenigsten Betrieben wird, wenn ein 40-Stunden-Job auf 30 Stunden reduziert wird, im gleichen Atemzug dann ein neuer 10-Stunden-Job ausgeschrieben. Und auch die Bereitschaft, dann 10 Überstunden auszuzahlen, wird nicht plötzlich ins Unermessliche steigen. Was passiert also in der Realität? Die gleiche Arbeit wie bisher muss in kürzerer Zeit erbracht werden. Arbeitszeitverkürzung führt also eher zur Arbeitsverdichtung und das ist bereits heute die Quelle für vielfältige gesundheitliche Belastungen. 40% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berichten aktuell von solchen Überlastungssymptomen. Erschöpfung, Schlafstörung, mentale Beeinträchtigungen. Die Ursachen sind zu einem maßgeblichen Teil in steigendem Leistungsdruck, in Arbeitsverdichtung, Multitasking, Erreichbarkeitserwartung zu finden. Ob diese Ursachen wirkungsvoll bekämpft werden, wenn die Normarbeitszeit kürzer wird, ist mehr als fraglich. Und schließlich fünftens, warum diskutieren wir überhaupt über Stunden? Oder anders gefragt, warum beurteilen wir Arbeit mit der Stoppuhr? Das ist schließlich kein Naturgesetz und es ist auch in der modernen Ökonomie über weite Strecken hinweg gar nicht mehr haltbar. Es gibt zwei wesentliche Gründe für das Arbeitszeitparadigma. Einerseits den Schutz der Arbeitnehmer vor Ausbeutung. Durch Reduktion der Stunden sollen die belastenden Effekte der Arbeit gemildert oder zumindest eingegrenzt werden. Nun, dass das nicht mehr hält, habe ich ja gerade eben schon gezeigt. Arbeitsverdichtung ist eine reale Belastung, der man durch Verkürzung der Arbeitszeit nicht entgegenwirkt, im Gegenteil. Auf der anderen Seite besteht in vielen Berufen mit All-In-Verträgen das Risiko der interessierten Selbstausbeutung, eines Phänomens, bei dem Menschen aufgrund der Rahmenbedingungen sozusagen freiwillig oder doch eher unbewusst viel zu viel, viel zu lange und viel zu intensiv arbeiten. Auf einen großen Teil der Berufsbilder finden die Bestimmungen keine adäquate Anwendung und sind daher auch nicht dienlich. Und schließlich, was passiert denn mit einem Mitarbeiter, der, sagen wir, Mitte der Woche berichtet, seine Aufgaben erledigt zu haben? Darf der dann Schluss machen für die Woche oder bekommt er noch mehr Arbeit draufgelegt? Wir kennen die Antwort und daher, welche Motivation hätte jemand, der zeitbasiert geführt wird, effizienter ans Werk zu gehen? Wir merken, schon aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes ist Zeit zunehmend weniger die richtige Messgröße. Und umgekehrt, aus Arbeitgebersicht? Nun, da liegt die Begründung für die Zeitbetrachtung in der Frage der Arbeitsleistung. Bloß seit den 1980er Jahren ist die Produktivität um den Faktor 2 gestiegen, bei unveränderten Arbeitszeitrahmenbedingungen. Wo ist also der Zusammenhang? Und wer glaubt noch ernsthaft an die Formel, mehr Stunden führen automatisch zu mehr Leistung? Kleiner Einwurf als Physiker, Leistung ist Arbeit pro Zeit, nicht Arbeit mal Zeit. Ja sicher, in manchen Berufen geht es weiterhin um Stundenzahl, aber gleichzeitig muss man doch anerkennen, dass längst viele Berufe ergebnisorientiert sind und nicht anwesenheitszeitorientiert. Über die daraus entstehenden Effekte der Produktivitätsparanoia habe ich ja bereits mehrfach in diesem Podcast berichtet. Zu dieser Wahrheit gehört aber auch, wie man eben Ergebniserreichung misst und beurteilt, der stellt sich in der Praxis als komplexer heraus, als es sich so einfach dahinsagt. Der weitaus überwiegende Anteil der Führungskräfte bewertet die Leistung der Mitarbeiter weiterhin aktivitätenbasiert. Also ob jemand anwesend ist, viele Mails schreibt, Memos und PowerPoints verfasst, viele Kundenbesuche absolviert etc. All das aber in eine konkrete Zielerreichung zu knüpfen, um im Umkehrschluss auf die Beobachtung der Aktivitäten weitgehend verzichten zu können, das fällt Führungskräften sehr schwer. Das beginnt bereits bei der Formulierung klarer, messbarer Ziele. Es ist eben leichter, einfach auf die Uhr zu schauen, als sich vertiefte Gedanken zu machen, wozu das alles gut sein soll. Und wenn ich das so flapsig sage, dann gestehe ich doch gerne auch ein, es ist manchmal halt wirklich nicht leicht. Woran misst man beispielsweise die Leistung eines einzelnen Polizeibeamten? Sicher nicht an den Dienststunden, aber auch nicht an der Anzahl der ausgestellten Strafmandate, das wird es vermutlich auch nicht sein. Umgekehrt ist der Zusammenhang zu einer Betrachtung auf ganz hoher Ebene, also beispielsweise Senkung der Kriminalitätsrate im Land oder Steigerung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung, für die Leistungsbeurteilung eines einzelnen Polizisten auch kaum zielführend. Anderes Beispiel, Friseur. Wer mich kennt, weiß, dass meine eigene Frisur wenig Anlass zur Expertise in diesem Beruf gibt, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sich gute Friseure von weniger guten dadurch unterscheiden, dass sie die Haare schneller schneiden. Also ja, es ist tatsächlich komplex, darüber nachzudenken, wie man Arbeit und Produktivität bewertet. Es ist aber auch nötig, weil sonst diskutieren wir in 10 Jahren immer noch die Anzahl der Stunden statt Qualität und Ergebnisse. 5 Punkte also, warum die Arbeitszeitdiskussion aus meiner Sicht nicht zielführend ist. Erstens, wir sprechen zu wenig über Fakten. Zweitens, Arbeitsverhältnisse sind viel differenzierter als die Normarbeitszeit und brauchen daher auch eine vielfältigere Diskussion. Drittens, egal ob 32 oder 40 Stunden, die Rechnung geht mittelfristig aufgrund der Demografie nicht auf. Viertens, Verkürzung der Arbeitszeit hat nicht nur positive Effekte für Arbeitnehmer, streckenweise sogar im Gegenteil. Und fünftens, es ist ohnehin nötig, sich vom Arbeitszeitparadigma zu lösen. Der Blick nach vorne. Wie kann es also weitergehen? Nun, so bald ist wohl kein Ende der Diskussion abzusehen. Zu sehr orientiert sie sich bei den handelnden Akteuren des Diskurses noch an einer Arbeitswelt von gestern, die es eigentlich so schon nicht mehr gibt. Und blendet damit umgekehrt Chancen und Belastungen aus, die die Arbeitswelt heute und vor allem in Zukunft bringen wird. Wenn ich nach vorne blicke, dann scheinen mir 3 Punkte hilfreich zu sein. Erstens. Der Untergang der Wirtschaft und das Abgleiten aus gesellschaftlichem Wohlstand ins volkswirtschaftliche Hintertreffen aufgrund von Arbeitszeitverkürzung wurde schon immer prophezeit und er ist nie eingetreten. Warum sollte er dann ausgerechnet jetzt eintreten, wo uns mehr technologische Möglichkeiten zur Verfügung stehen als je zuvor? Da geht es nämlich längst nicht mehr um die Frage, ob uns Software ein paar Minuten hier oder ein paar Arbeitsstunden dort spart, und ob wir dann früher aufhören können zu arbeiten oder mehr leisten sollten. Die Digitalisierung stellt uns im Zeitalter von KI vor ganz andere Fragen, viel substanziellere nämlich, jene nach der Daseinsberechtigung des Menschen in der Arbeitswelt und jene nach der Frage, was wir mit diesem unfassbar leistungsfähigen Werkzeug in der Hand tun wollen. Hoffentlich nicht einfach so weiterarbeiten wie bisher, bloß ein paar Stunden effizienter. Zweitens. Mehr noch als eine Diskussion um Arbeitsstunden wünschen sich die meisten Menschen mehr persönliche Flexibilität in der Arbeitsgestaltung, zeitliche und örtliche Flexibilität und übrigens auch inhaltliche gestalterische. Damit einher geht auch mehr Autonomie, mehr Selbstbestimmung und vielleicht geht das nicht immer auf individueller Ebene, okay, aber dann schon ein bisschen leichter auf Teamebene. Und jedenfalls leitet es in ein ganz anderes Selbstverständnis und in andere Rollenbilder von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, von Vorgesetzten und Mitarbeiter. Und drittens geht es immer dann, wenn Menschen am Werk sind, vor allem um gute Arbeit. Das kann kurze Arbeit bedeuten, muss es aber nicht. Gute Arbeit setzt selbstverständlich voraus, dass der Mensch vor belastenden Faktoren der Arbeit geschützt wird. Ob aber dafür Zeit die passende Stellgröße darstellt, ist, wie gesagt, zunehmend fragwürdig. Gute Arbeit bedeutet, erfüllende Tätigkeiten ausüben zu können, damit Leistung zur Erbringung, Wirkung zu erzielen, die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten auszunutzen und sich dabei weiterzuentwickeln. Mir ist schon klar, man kann über das eine und über das andere zugleich sprechen, aber dann sollte man das auch tun. Die Zukunft der Arbeit oder den Wohlstand der Nation auf eine Stundenzahldiskussion festlegen zu wollen, ist jedenfalls unterkomplex und damit auch nicht hilfreich.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.